Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Und wir sprechen heute darüber, wie Corona beim Theaterfestival Impulse gleich zweimal die Planungen durchkreuzte. Wir reisen weit und besuchen KünstlerInnen in aller Welt, die per Videokonferenz Einblicke in ihre Arbeit gewähren. Und wir hören noch einmal die große Schauspielerin Irm Hermann, von der wir uns in dieser Woche verabschieden mussten. Jetzt in Rang 1. René Polesch, Shishi Pop, Rimini-Protokoll. Die Liste der inzwischen renommierten KünstlerInnen und Gruppen, die beim Theaterfestival Impulse erstmals auf ein breites Publikum stießen, ist lang. Seit 1990 gilt das Festival mit wechselnden Standorten in Nordrhein-Westfalen als eine der wichtigsten Plattformen für die freie Theaterszene im deutschsprachigen Raum. In diesem Jahr stand also das 30-jährige Jubiläum der Impulse an. Köln hätte der Austragungsort sein sollen und groß hätte man feiern wollen. Aber genau, Sie wissen schon. Aus der Jubiläumsausgabe wird nun ab kommender Woche eine stark verkleinerte Digitaledition. Und ich habe Impulseleiter Heiko Pfost vor unserer Sendung gefragt, was bei ihm inzwischen vorherrscht. Vorfreude oder Verlustgefühl?
Ich glaube, die Höhen und Tiefen, die hat man im Laufe der letzten Monate einfach durchgemacht. Und das ging ja nicht nur uns so, sondern ich glaube, vielen Kolleginnen, Kollegen, Künstlerinnen, anderen Branchen genauso. Uns hat es seltsamerweise ja zweimal richtig getroffen. Also zum ersten Mal war es ja Mitte der Programmveröffentlichung, also unseres normalen Programms, sage ich jetzt mal, war dann der Shutdown hier. Und als wir dann uns durchgerungen haben zu einem digitalen Programm auch, am Tag dieser Veröffentlichung wurde dann in NRW verkündet, dass man vielleicht doch wieder spielen könnte am 30. Juni. Aber das war eben auch nicht mit allen Veranstaltern abgesprochen. Und schon hier zwischen Köln, Düsseldorf und Mülheim gibt es schon wieder ganz andere Verordnungen für die jeweiligen Spielstätten, die wir nutzen.
Das hätte ich jetzt auch direkt von Ihnen wissen wollen. Das Festival fällt im Grunde mitten hinein in diese Debatten um die Wiederöffnung der Theater. Vielerorts, Sie haben es gesagt, können die Häuser unter strengen Auflagen auch schon wieder spielen. Einige Künstler zeigen sich da ja auch schon sehr kreativ im Umgang mit diesen Auflagen. Gab es denn bei Ihnen zwischenzeitlich nochmal die Überlegung, vielleicht doch wenigstens mit einem Teil des Programms wieder in den analogen Raum zurückkehren zu können?
Ja, genau, das war eben an dem Tag. Also das dauerte aber nicht sehr lange, weil die Studiobühne Köln in der Trägerschaft der Universität ganz klar gesagt hat, dass es keine Veranstaltung innerhalb der Universität geben kann. Und das Schauspiel Köln hatte schon lange vorher eigentlich gesagt, dass sie nicht mehr in dieser Spielzeit spielen können und auch so kurzfristig nicht mehr den Spielbetrieb aufnehmen können. Also wäre nicht mit den Planungen zusammengegangen, der Spielstätten, mit denen wir zusammengearbeitet hätten.
Das heißt sozusagen die Maßgabe von ganz oben auf Landesebene, ihr könnt im Grunde wieder anfangen, hat für so einen Festivalbetrieb möglicherweise gar keine realen Konsequenzen, weil die Verabredungen mit den einzelnen Veranstaltern und auch deren eigene Hauspraxis einfach eine andere ist.
Genau. Und da geht es ja auch darum, was man diese Kurzfristigkeit noch realisieren kann. Also gleichzeitig waren die Grenzen geschlossen und unsere Künstlerinnen sind ja nicht nur aus Deutschland oder dem deutschsprachigen Raum, obwohl unser Festival sich ja so definiert, aber wir natürlich viel mit internationalen Koproduktionen zu tun haben, wo Künstlerinnen auf der ganzen Welt sitzen. Wir haben eine Produktion im Programm gehabt von Rimini-Protokoll, wo die Darstellerinnen aus Kuba kommen sollten. Also das konnten wir uns quasi abschminken. Es ging darum, ob wir vielleicht kleinere Solostücke, sei es Teresa Vitucci oder Oliver Zahn, vielleicht noch hätten zeigen können. Aber das war dann auch nicht mehr möglich. Das Zweite, so ein Festival braucht ja auch eine Vorbereitungszeit. Auch Werbung. Wir konnten keine Plakate hängen. Es gab keine Möglichkeit, mit Drucksachen zu werben, weil die Cafés geschlossen haben. Also es liegt ja nicht nur daran, dass man nicht die Aufführung hat, sondern dass man es auch nicht kommunizieren kann.
Ja. Die andere Möglichkeit, die auch viele Festivals in der Zwischenzeit schon gegangen sind, ist natürlich die des Streamings. Auf diesen Zug sind Sie nicht so wirklich aufgesprungen. Sie haben gesagt, naja, man kann eben nicht alles davon in einen Stream übersetzen oder in eine Videosichtung übersetzen, obwohl ja zum Beispiel die Festivalkuration per Videosichtung gerade im freien Theater eigentlich gang und gäbe ist. Warum sind Sie da so vorsichtig mit gewesen?
Weil ich mit den Künstlerinnen gesprochen habe. Und weil für viele Künstlerinnen keine adäquate Übersetzung ihrer Arbeit ist. Und weil wir uns nicht sicher waren, ob wir wirklich dem gerecht werden können. Also das ist natürlich ein Unterschied, ob ich eine Aufführung habe, die sehr narrativ funktioniert, die auch noch, sagen wir, eher im klassischen Theater, Sprechtheater angesiedelt ist, oder ob ich eine Arbeit habe, die sehr stark eher in Richtung Performance geht, wo es wirklich um die Anwesenheit des Körpers geht, wo es um Raum geht. Also alles, was natürlich das klassische Theater auch ausmacht, aber es gab einfach Aufführungen, wo wir uns sicher waren, dass sie sich überhaupt nicht abbilden. Und ich glaube, es ist auch eine Frage von Rechten, dass Künstlerinnen auch gesagt haben, wir möchten dieses Stück ja noch touren. Wenn wir das jetzt in dieser schlechten Videoaufzeichnung zeigen, dann will das aber kein Mensch sehen. Also beziehungsweise wir wollen auch nicht unsere Körper in dieser Form zur Verfügung stellen. Wir stellen die als nackte, reale Körper zur Verfügung, weil wir da eine Reibungsfläche erzielen, aber nicht im Netz zur freien Verfügung, weil die dann doch auch auf Pornoplattformen landen.
Also Sie beziehen sich da vor allen Dingen nämlich an auf Florentina Holzingers schon viel besprochene Arbeit Tanz, die, glaube ich, damit besondere Probleme hat. Sie haben es insgesamt, wie ich finde, auf Ihrer Website sehr schön zusammengefasst. Sie haben da geschrieben, dieses Virus trifft das Theater als solches und bringt eine Lücke, einen Mangel an den Tag, den wir nicht einfach füllen können, sondern, auch wenn es schmerzhaft ist, aushalten und zulassen sollten. Es fehlt etwas. Gilt dieser Satz, also das Fehlen auch zu zeigen und auszuhalten und sichtbar zu machen, vielleicht sogar besonders für die freie Theaterszene, die durch Corona ja wirklich existenzgefährdet ist?
Also ich kann nicht sagen, für wen es besonders gilt. Es gibt bei uns auch privilegiertere Künstlerinnen, privilegiertere Festivals. Also das hat uns natürlich extrem getroffen. Und es hat ja auch damit zu tun, dass wir natürlich das Festival ein Jahr vorbereitet haben. Das Ganze, alle Raketen waren aufgestellt und dann war so plötzlich alles weg. Und dann habe ich so gemerkt, ah ja, jetzt beginnt auch so ein digitaler Aktionismus, wo ich gesagt habe, ja, aber ich weiß gar nicht genau, ob ich das will und ob das auch adäquat ist für das freie Theater und wie sich die Leute dort repräsentiert sehen wollen. Und nur um das nochmal klarzustellen, ich habe nichts dagegen, dass aus dokumentarischen Gründen Aufzeichnungen archiviert werden oder auch zur Verfügung gestellt werden. Also das hat ja auch was damit zu tun, dass wirklich nicht alle Leute Zugang in den Theaterraum haben, aus welchen Gründen auch immer. Aber solange eine Produktion einfach noch tourt oder die Möglichkeit hat, gesehen zu werden, ist es für viele Künstlerinnen einfach extrem problematisch.
Ja. Dann kommen wir doch jetzt nochmal von dem, was fehlt, zu dem, was tatsächlich dann ab Donnerstag bei Ihnen zu sehen sein wird. Sie zeigen extra überarbeitete Versionen der Gastspiele von Magda Korsinski, Oliver Zahn und Internil plus eine Telefonperformance von Shishi Pop. Was erwartet die Zuschauer da?
Also wir fangen eigentlich an mit dem, was nicht da ist. Das heißt eigentlich eine Eröffnung, wo wir Beiträge von Künstlerinnen versammelt haben, die dieses Jahr auch beim digitalen Festival nicht dabei sein können oder wollen. Aber wir haben eben auch 4 Positionen, die wir eingeladen haben, die sich speziell für diese besondere Lage ein Format ausgedacht haben oder ihre bisherige Arbeit in ein neues Format übersetzt haben. Wir haben eine Arbeit von Magda Korsinski, die sich mit Enkelinnen und der Nazi-Vergangenheit ihrer Großmütter beschäftigt und eine Arbeit von Oliver Zahn, wo es auch um Erinnerungen geht. Und zwar ist er ein Nachfahre von Vertriebenen und fragt sich, warum er so wenig von seiner eigenen Geschichte weiß. Ebenfalls im Programm ist der Telefonkanon von Shishi Pop, der persönliche Gespräche anbietet und Erinnerungen an die Festivalgeschichte. Wir zeigen mit Internil eine fürs Digitale adaptierte Performance von Es ist zu spät. Das war eigentlich so eine Idee von Internil, schon im letzten Jahr mit dem Theater aufzuhören und ins Digitale zu wechseln. Und das wurde jetzt Realität. Deswegen ist es so ein bisschen auch ein Stück der Stunde, würde ich sagen. Und zuletzt haben wir auch unsere Akademie zur Klassengesellschaft ins Digitale transformiert. Und dort stellen wir die Frage nach der eigenen Klassenzugehörigkeit und der Herkunft im freien Theater.
Es gibt also trotzdem einiges zu sehen im 30. Jahr des Theaterfestivals Impulse. Dessen künstlerischer Leiter Heiko Pfost sprach mit uns über das Festivalmachen in Zeiten der Pandemie und die digitale Impulse-Ausgabe, die am kommenden Donnerstag startet. Und wie die gelingt, das hören Sie dann auch bei uns im Programm. Wie kommen KünstlerInnen eigentlich zu ihren Projekten? Woher nehmen sie die Inspiration? Wie sammeln und verarbeiten sie ihr Material? Schon seit 2012 lädt die Theatermacherin Lola Arias mit der Lecture-Performance-Reihe My Documents internationale KollegInnen dazu ein, auf der Bühne Einblicke in ihre Arbeitsweisen und Recherchen zu geben. Und auch in Corona-Zeiten wird die vom Künstlerhaus Musanturm und weiteren Theatern koproduzierte Reihe fortgesetzt. Auf einer Videokonferenzplattform und per Bildschirmfreigabe zeigen die KünstlerInnen, wie und woran sie arbeiten. Barbara Behrendt hat sich für uns zugeschaltet.
In der chinesischen Provinz Hubei, 170 Kilometer von Wuhan entfernt, ist es 1 Uhr morgens, als Zhang Menji vor ihrem blauen Haus steht. Ihr Gesicht ist hell erleuchtet vom Schein der Taschenlampe in ihrer Hand. Hinter ihr schwarze Baumsilhouetten. Es wirkt unheimlich und feierlich zugleich.
Here I am under the tree and in front the blue house. I ask myself again those questions. What is the virus? What's the virus changed to me?
Was ist das Virus? Was hat das Virus verändert, fragt sie sich. Seit 10 Jahren kommt sie immer wieder in dieses Dorf ihres Großvaters zurück und führt Interviews mit den ältesten Bewohnern über deren Erfahrungen während der großen Hungersnot zwischen 1958 und 61, an der im ganzen Land zwischen 20 und 43 Millionen Menschen gestorben sind. Vielleicht, überlegt sie, würden ihre Enkel auch einmal einen Dokumentarfilm machen, 60 Jahre nach Corona, und sie nach ihren Erfahrungen fragen.
I don't have any answer right now, but standing here with my blue house, with the kids, I know what I can do for every day. I can hear the birds, I can hear the dogs, the chickens, and I also can hear myself. I find my life back.
Antworten habe sie keine, doch hier an diesem Ort habe sie sich selbst wiedergefunden. Es sind die letzten Minuten in Zhang Menjis Lecture-Performance Blue House, dem neuesten Teil der Reihe My Documents, die die argentinische Künstlerin Lola Arias seit 2012 veranstaltet. Tänzer, Performerinnen, Filmemacher aus aller Welt teilen dabei auf der Bühne persönliche Recherchen, eine radikale Erfahrung oder eine geheime Obsession, wie Arias es selbst beschreibt. Für die Corona-Zeit hat sie das Projekt angepasst. My Documents, Share Your Screen, erlaubt den Künstlerinnen nun, am heimischen Schreibtisch unfertige Projekte, Recherchen zu zeigen, die in den Tiefen ihres Computers schlummern. Das Videokonferenztool Zoom macht es möglich, dass der Bildschirm der Künstlerin für die Teilnehmenden sichtbar wird. Eine durchaus intime Situation, die Arias schön einzubetten versteht. Zu Beginn sind die Gesichter der Zuschauenden in kleinen Fenstern zu sehen. Sie spricht Einzelne an, fragt, woher sie kommen, und das Ergebnis ist immer erstaunlich. Im Iran sieht man zu, in Mexiko, in der Schweiz, in Kanada, den USA oder Portugal. Bei den einen ist es früher Morgen, bei den anderen Nachmittag und in China eben mitten in der Nacht. Auch die Zeit nach den jeweils 40-minütigen Performances nutzt Arias, um das Gefühl einer Zuschauergemeinschaft zu kreieren. Sie ordnet das Projekt ein und lässt die Teilnehmenden zu Wort kommen. Es sind fast ausschließlich befreundete Künstler. Man kennt und schätzt sich. Doch die entstehenden Gespräche sind genauso ergiebig wie die Performances.
They think this is not important. They think it's...
Persönliche Geschichte, sagt Zhang Menji hier, sei für die Dorfbewohner, die sie befragt habe, nicht wichtig. Schließlich haben alle gelitten, man habe dem Land helfen müssen zu überleben. Auch ihr Großvater habe sie gefragt, warum sie sich mit etwas so Bedeutungslosem wie seinen Erinnerungen beschäftige. Seltsam nur, dass die Performances parallel auf YouTube gestreamt werden, der intime Zoom-Raum also von anonymen Zuschauern gesprengt wird. Während Zhang Menji uns Videos zeigt, in denen sie die Großväter und Mütter gegenschneidet mit Kindern im Ort, die das Coronavirus beschreiben, als Wind, als Schneeflocke, als Sonnenball, erzählt der portugiesische Performer Pedro Penim in Doing It von der Obsession eines Mannes für entlegene Inseln, die sich als seine eigene Manie herausstellt.
Well, in short, the man has been making an effort, he's been reading up about it, that sickness that is apparently called Islomania. And and trying to get to the bottom why he does it. The man has been reading about Death Drive. Bum, 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 bum. North Sentinel is an island that you go if you want to die.
Er liest, dass seine Inselmanie mit einem Todestrieb zu tun hat. Dann stellt er uns die Insel North Sentinel vor, auf der ein Volk wohnt, das alle Fremden tötet, ohne Ausnahme. Der Gedanke an die Flucht in ein Leben fernab dieser Welt, allerdings in immerwährender Isolation, führt direkt zum Corona-Leben. Auch deshalb hat Lola Arias-Penim eingeladen, die Lecture, die im Februar in Lissabon Premiere feierte, nun am Bildschirm zu zeigen. Während Zhang Menjis Videomaterial mitunter etwas sperrig bleibt, gibt Penim eine anschauliche und unterhaltsame Performance, wie auch der Libanese Rabih Mouret mit seiner schon 2006 entstandenen klugen Arbeit Make Me Stop Smoking, die er nun internetfähig präsentiert. Alle drei Künstler lassen die Gedanken philosophisch ins Weite schweifen, lassen über Erinnerung und Vergessen, Geschichte und deren Archivierung, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nachdenken. In Zeiten des Virus und danach.
Barbara Behrendt über die Lecture-Performance-Reihe My Documents, Share Your Screen von Lola Arias. Die nächste Folge gibt es am 5. Juni dann mit Tim Etchells von Forced Entertainment und zu sehen ist das unter anderem auf den Seiten des Künstlerhaus Musanturm.
Die geniale Stelle.
Sie war verwandt mit Göttern, Teufeln und Vertretern. So hat sich der Regisseur Rosa von Braunheim hier bei uns im Programm an Irm Hermann erinnert. Am Dienstag ist die große Film- und Theaterschauspielerin im Alter von 77 Jahren verstorben. Unvergessen etwa für ihre Zusammenarbeit mit Rainer Werner Fassbinder oder Christoph Schlingensief verband Irm Hermann das Milieu der kleinen Leute mit der Weite großer Kunst. So auch in ihrem genialen Theatermoment, den sie uns vor einigen Jahren verriet.
Glaube, liebe Hoffnung von Horvath in der Regie von Christoph Marthaler an der Volksbühne. Da fällt mir eine Stelle ein, die so richtig das Amtsbürgertum und die Spießigkeit gerade auch dieser Zeit nochmal, obwohl das ist ja so zeitlos, das ist ja das Schöne daran, dass man, oder das Furchtbare vielmehr, dass das ja heute noch so eigentlich ist. Nur wird es heute moderner beschrieben.
Du bleib bei mir und geh nicht fort, mein Herz ist ja dein Heimatort.
Ich zitiere mal einfach aus dem Stück. Diese Elisabeth ist Vertreterin von einer Unterwäschefabrikantin und sie hat dieses Geld verbraucht für etwas anderes und deswegen wird sie bestraft. Und dann sage ich zu ihr als guten Rat, als Frau Amtsgerichtsrat, also tun Sie nur nicht viel leugnen und zeigen Sie ihnen nicht gescheiter, als wie der Richter ist.
Wer pfeift denn da?
Mein Mann ist ja ein braver Mensch. Aber tun's die Verhandlung nur ja nicht in die Länge ziehen durch unnötige Verteidigung. Wenn ich zu Hause beim Mittagessen sitz und vergeblich auf ihn wart und er kann nicht weg, weil die Sitzung so lang dauert, dann hört auch bei ihm das Verständnis auf. Wissen's, die Angeklagten müssen halt auch ein Einsehen haben, dass schließlich der Richter auch nur ein Mensch ist.
Mein Herz ist ja deine Heimat.
Die wunderbare Schauspielerin Irm Hermann, die am Dienstag dieser Woche verstorben ist. Hier war sie noch einmal zu hören mit ihrer genialen Stelle aus Christoph Marthalers Inszenierung Glaube, Liebe, Hoffnung.